Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vergangenen Donnerstag, war da irgendwas Besonderes für euch, für uns? Was war da nochmal, Donnerstag? Also für uns alle, außer vielleicht für die Schulkinder, war das ein ganz normaler Wochentag, ein ganz normaler Arbeitstag wahrscheinlich. Vielleicht hat der eine oder andere noch frei. Aber für die meisten war es irgendwie ein ganz normaler Donnerstag, für mich zumindest. Wenn man jedoch in Bayern oder in Baden-Württemberg oder in Sachsen-Anhalt lebt, dann war das kein normaler Arbeitstag. Da war nämlich Feiertag, und zwar der Heilige Drei-Könige-Feiertag. Also hatten da die meisten wohl frei, sei denn sie haben im anderen Bundesland vielleicht gearbeitet. Bei uns hier in der Gegend ist das ja eigentlich nur so das offizielle Ende des Weihnachtsfestes. Spätestens dann wird der Tannenbaum aus dem Wohnzimmer auf die Straße oder in den Vorgarten verbracht. Und ja, das war es dann schon. In vielen osteuropäischen Kirchen ist das aber auch ein besonderes Datum. Da ist es ja oft so, dass da nämlich erst Weihnachten gefeiert wird. Wir haben ja einen etwas anderen Kalender. Die Entwicklung von diesem Feiertag Heilige Drei Könige geht ja zurück auf die Sterndeuter aus dem Morgenland, über die wir ja im zweiten Kapitel vom Matthäus-Evangelium lesen können. Was aber auch am 6. Januar ist und was bei den Christen wahrscheinlich eher weniger gefeiert wird, aber was genauso, wenn nicht sogar wichtiger ist, ist das Epiphaniasfest. Das ist mir so nicht unbedingt immer vor Augen. Weiß einer von euch, was Epiphanias bedeutet? Hat jemand Griechisch Kenntnisse? Epiphanias? Oder so ein paar Theologen hier unter uns oder so? Ich helfe euch auf die Sprünge. Ich muss es auch nachlesen. Das heißt Erscheinung. Also es ist gemeint die Erscheinung Gottes in menschlicher Gestalt. Also quasi Weihnachten zweiter Durchgang. Erscheinen Gottes in menschlicher Gestalt, aber ohne das Ganze drumherum, ohne den ganzen Trubel. Und vor zwei Wochen war es ja noch eben das ganze Traditionelle drumherum. Und wie wäre es denn, wenn wir heute mal quasi ohne diesen Weihnachtstrubel uns mal vor dieser Menschwerdung oder dieser Erscheinung Gottes in menschlicher Gestalt nochmal neu beeindrucken lassen oder nochmal neu das auf uns wirken lassen, abseits des Weihnachtstrubels. Zum einen, weil das ja wirklich ein weltumspannendes Ereignis war und natürlich auch noch ist, gar keine Frage. Und vor allem aber, ob und wie wir ganz persönlich dieses Erscheinen und Wirken Gottes in unserem Leben, wie wir dem Raum geben, ob und wie weit wir diesem erschienenen Gott vertrauen und an diesen Retter, unseren ganz persönlichen Retter glauben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Wir beten ja an dieser Stelle immer. Ich lade erstmal ein, dass wir aufstehen, aber zu Beginn, bevor wir beten, möchte ich nochmal einladen, dass wir eine Minute still sind und das gehört vielleicht nochmal wirken lassen. Wir heben uns erstmal zur Stille und danach beten wir gemeinsam. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, du bist erschienen in der Welt, in menschlicher Gestalt. Du bist erschienen in unserem Leben. Du bist erschienen ganz persönlich für jeden von uns. Und du lebst und bist gegenwärtig in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in diesem Gottesdienst. Wir danken dir dafür, das ist wirklich ein großes Wunder. Und wir danken dir für deine Nähe, dass du uns so nahe gekommen bist. Das ist keine menschliche Idee oder keine menschliche Ideologie, sondern das ist das Wirken deiner Allmacht, deiner Größe und deines Geistes. Wir staunen darüber und wir wollen uns wirklich das deutlich machen, dass du in unserem Alltag bist, dass du in unserem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch bist und nicht nur am Sonntag, und dass wir unter deiner Führung wirklich unser Leben gestalten können. Wir loben dich dafür, wir danken dir dafür, für diesen Gottesdienst, für dein Wirken in unserem Leben. Und ich bitte, dass du alle segnest, auch die nicht hier sein können, aus unterschiedlichen Gründen, dass du ihnen nah bist, dass du auch den Sonntag und die Nähe, deine Nähe ihnen vermittelst und in ihr Herz gelangen lässt. Das sollen wir dich auch für uns bitten, und legen den Gottesdienst und alles, was gesagt, gespielt und empfunden wird, in deine allmächtigen Hände, Herr. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen euch allen. An dieser Stelle ist ja immer eine Möglichkeit, sich zu Wort zu melden, einen Gruß weiterzugeben oder wenn ein Gast da ist, dass er sich kurz vorstellt, je nachdem. Wenn das nicht der Fall ist, dann grüße ich von dieser Stelle unser Geburtstagskind, war ja nur eins in der vergangenen Woche. Nee, gar nicht wahr, nicht in der vergangenen Woche, sondern heute. Heute können wir Mustafa gratulieren zu einem neuen Lebensjahr. Ich sehe ihn aber nicht, vielleicht kommt er später. Ja, Mustafa hatte Geburtstag und wir wünschen ihm ein reich gesegnetes neues Lebensjahr mit einem ganz bekannten Vers aus dem 139. Psalm. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist natürlich für uns auch immer ein toller Zuspruch. Ja, unser erstes gemeinsames Lied ist vor knapp 300 Jahren erschienen. Da haben wir es wieder, das Erscheinen. Vom Liedermacher und Laienprediger Gerhard Terstegen ist es veröffentlicht worden. Und es beschreibt, wie ich finde, in sehr poetischen Worten Gottes Gegenwart bei uns Menschen, Gottes oder das Empfinden der Menschen von Gottes Gegenwart, welche Wünsche und Sehnsüchte sich daraus auch entwickeln können. Das Lied heißt Gott ist gegenwärtig. Ja, ein paar Informationen aus dem Gemeindeleben an dieser Stelle. Heute beginnt ja die Allianz Gebetswoche deutschlandweit. In Verden fängt sie morgen an, natürlich nicht wirklich, aber es gibt nicht jeden Tag eine Veranstaltung, sondern am Montag, am Mittwoch, am Freitag und am kommenden Sonntag. Die einzelnen Termine oder genauen Orte, in welchen Gemeinden das stattfindet, könnt ihr im Gemeindebrief nachlesen. Wichtig für uns und für euch, mindestens der kommende Mittwoch ist besonders hervorzuheben, denn da treffen sich die Verdener Gemeinden hier bei uns. Und da geht es also um das Thema Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Das ist also die Überschrift der diesjährigen Allianz-Gebetwoche. Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Am Mittwoch 19.30 Uhr dann hier. Und die anderen Tage lest gerne nochmal nach. Am Samstag kommender Woche, nee Quatsch, dieser Woche, ist ja schon der 15. Am Samstag, den 15. haben wir hier von 10 bis 16 Uhr etwas für alle Farsi-sprechenden Geschwister. Da gehöre ich nicht zu, die meisten von uns wahrscheinlich nicht, aber wir haben also ein besonderes Angebot von Pastor Omid Hamayuni. Der wird nämlich in persischer Sprache christliche Grundlagen erklären oder über christliche Grundlagen referieren. Also alle Geschwister aus Afghanistan, Iran, Irak, Tadschikistan, überall da, wo Farsi gesprochen wird, sind herzlich eingeladen, den kommenden Samstag von 10 bis 16 Uhr. Meldet euch bei Klaus Heimsoth, wenn Fragen sind oder wenn ihr euch anmelden möchtet. Freitag der kommenden Woche, das ist dann der 21. Januar, wollen wir hier als Gemeinde zusammenkommen um 19.30 Uhr zu einem, ja, ich sage es mal, Themenabend, man kann es auch vielleicht offene Gemeindestunde nennen, Umgang mit Corona, der Impfthematik. Wir wollen vier Kurzreferate hören und eben sachlich und in gegenseitigem Respekt über dieses Thema uns austauschen. Eine offene Gemeindeversammlung, also auch für Gottesdienstbesucher, für Freunde der Gemeinde am 21. Januar 19.30 Uhr hier. Nach dem Gottesdienst bieten Karl-Heinz und Gisela wieder Gebet an. Also wer ein Gebetsanliegen teilen möchte, sprecht die beiden nach dem Gottesdienst gerne an. Ja, und dann haben wir noch unsere Kollekte im Foyer, wie gewohnt, für unsere Gemeindearbeit. Freiwillige Gabe, der Behälter steht an der Säule, wie gehabt. Jetzt wollen wir für die Kollekte danken schon mal, aber natürlich auch bei der Gelegenheit die Kinder in den Kindergottesdienst verabschieden. Ist ja schön, mal, wie gesagt, dass wir Kindergottesdienst feiern können. Das ist auch eine Sache, über die wir sehr dankbar sein können. Wir beten gemeinsam für die Kinder und die Kollekte. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns versorgst, materiell als Gemeinde, dass wir immer genug haben, dass wir Gottesdienst feiern können. Wir danken dir für die Gaben und auch für die Geber, dass du wirklich Segen daraus erwachsen lässt. Lass auch Segen in den Herzen der Kinder erwachsen durch den Kindergottesdienst, dass da ein Grund gelegt wird, der später zu einem festen Glaubensfundament führt. Segne den Kindergottesdienst, segne die Mitarbeiter, dass es einfach eine gute gemeinsame Zeit wird. Wir danken dir für den Kindergottesdienst, dass du das alles segnest und in der Hand hältst. Amen. Ja, wünschen euch viel Spaß im Kindergottesdienst. Und wir wollen vor der Predigt Lobpreis halten. Und da übergebe ich mal an Petra, beziehungsweise die Band natürlich insgesamt.
Ja, wir starten mit dem Lied heute Morgen, Singt ein Lied von Gott. Ich finde das Lied so schön, weil es im Refrain einen tollen Zuspruch für das vor uns liegende Jahr enthält. Da heißt es, Gott ist da, er ist unbegreiflich nah. Das finde ich so schön, dass wir einfach wissen dürfen, das kommende Jahr, was auch immer es uns bringen mag, müssen wir nicht alleine bestreiten. Also Gott ist an unserer Seite und was das Beste ist, finde ich immer, Gott ist für uns. Er sieht uns und er sieht uns wirklich und weiß, was wir brauchen und er wird es uns geben, da dürfen wir uns sicher sein. Ja, ich denke, wir können diese Freude darüber in zwei Liedern gut zum Ausdruck bringen und wenn ihr mögt und könnt, steht gerne dazu auf.
Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Buch Jesaja, Kapitel 42, Vers 1 bis 9. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dorn wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte und die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinden Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Bevor es aussprost, lasse ich es euch hören. In den vergangenen beiden Jahren bin ich manches Mal beim Bibellesen ins Grübeln gekommen, obwohl ich ja so nach einer bestimmten Regel so 50 Jahre lang hintereinander jeden Tag ein Kapitel gelesen habe, bin ich so ungefähr 10-mal durch das Alte Testament komplett durchgekommen. Und es gerade in den letzten beiden Jahren ist mir das sehr ans Herz gegangen. Besser, es hat mir regelrecht zugesetzt, das Bibellesen. Und ich kann nicht sagen, dass ich dieselben Bibelstellen zu einem früheren Zeitpunkt gelesen habe, einfach so drüber hinweg gelesen habe. Das ganz bestimmt nicht. Aber jetzt hat mich manches förmlich erschlagen. Und es waren gerade die alttestamentlichen Propheten, die mir so an die Nieren gingen. Und die Propheten hatten immer wieder den Auftrag, das Volk Gottes in die richtige Richtung zu bringen. und sie aus der Ferne und aus der Sündhaftigkeit und auf der fast manchmal perversen Sündhaftigkeit herauszuführen. Und das Volk Israel war ja das Volk, was Gott sich selbst ausgesucht hat, und dem musste Gott immer wieder so hart zusetzen. Immer war es diese Ungerechtigkeit und Perversität des eigenen Volkes, das angeprangert wurde, und gerade besonders der Könige, der Fürsten und auch der Priester wurden angeprangert, und Gott wollte aber, dass sein Volk mit allen von oben bis unten nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Gesetz, nach seiner Ordnung lebt, in der Nähe zu Gott. In dem heutigen Sprachgebrauch ist das Recht so formuliert oder definiert. Es bezeichnet die Gesamtheit genereller Verhaltensregeln, die von der Gemeinschaft geleistet werden. Es umfasst alle Regeln zur Konfliktverhütung und Lösung, damit ein geordnetes und friedliches Miteinander möglich ist, weil sie von allen Mitgliedern einer Gesellschaft eingehalten werden sollen. Die Grundsätze des Rechts sind folgende: anständig leben, den anderen nicht zu verletzen und jedem das Seine zuzuteilen. Und dagegen hat das Volk Israel immer wieder sehr grob gehandelt und falsch gehandelt. Deswegen mussten die Propheten zu den verschiedenen Zeiten auch immer wieder das Volk warnen und versuchen, es zur Umkehr zu bewegen. Und weil diese Botschaften verhalten und nicht beachtet wurden, musste Gott auch den Druck erhöhen. Es hat immer wieder die Warnung gegeben: wenn nicht, dann folgt das und das. Ich lese ja nicht nur die Bibellese nach meinem Bibelleseplan, sondern auch die nach dem Bibelleseplan, der in unserem Losungsheft steht. Das sind ja abends oder am Ende eines Tages immer zwei Bibelverse angegeben. Einmal auf der einen Seite die fortlaufende Bibellese und auf der anderen so sporadische Bibelstellen. Und da bin ich am zweiten Weihnachtstag auf das Wort gestoßen, dass der König Joas, ein König, der nach dem Willen Gottes sein Volk regiert hat, solange der Prophet Joja da lebte. Und es ist in der Zeit viel Gutes zur Ehre Gottes und für das Volk geleistet worden von diesem König, der mit 7 Jahren schon König wurde. Als aber der Prophet Joja da verstorben war, traten die Obersten des Volkes zu Joas und bezeugten ihm vordergründig ihre Unterwürfigkeit, doch mit dem Ziel, den König für das Frevelhafte ihrer Gesinnung zu gewinnen. Und der König ließ sich leicht überreden und machte mit, und sein Mentor war verstorben, der ihn korrigiert hätte. Der König führte dann aufgrund der Vorträge der Obersten des Volkes Götzendienst im Tempel ein. Und das Volk machte sogar begeistert mit. Und als ein Prophet im Auftrag Gottes zu dem König ging und hat ihn darauf hingewiesen, das ist Sünde, was du machst, hör damit auf, da ließ der König diesen Mahner, den Propheten, im Tempel steinigen. So pervers hat sich das Volk entwickelt in dieser ganz kurzen Zeit. Und seitdem ging es mit dem Volk immer weiter bergab. Später wurden sogar regelrechte Massaker an dem Volk angekündigt durch feindliche Völker, weil das Volk Israel sich so hartherzig gegen den Willen Gottes gestellt hat. Es hat sich permanent dem Willen Gottes entgegengesetzt. Vor einigen Wochen las ich in dieser Bibellese das Buch Hesekiel. Und es hat mir große Mühe gemacht, diese ganzen Gerichtsandrohungen immer wieder zu lesen, und ich hatte schon regelrecht danach Ausschau gehalten, bis ich endlich an Kapitel 37 herankomme, weil ich wusste, da geht es anders los. Und da wird davon berichtet, dass Gott den Hesekiel beauftragt, nachdem er ihm eine Vision geschenkt hat, einem Totenfeld, wo viele Knochen rumliegen von toten Menschen, diesen Knochen zu gebieten, dass sie sich zusammenrücken sollten zu einem Skelett. Und danach sollte dann auch Haut und Knochen und Sehnen darüber wachsen. Und dann hat Gott dann zum krönenden Abschluss dann auch seinen Lebensatem in diese Leichname hineinge- blasen, dass sie wieder aufstanden zu lebendigen Menschen. Also das war wirklich eine Wohltat nach all diesen vielen Gerichtsaussagen, die da gewesen sind. Aber die anderen Aussagen waren für mich sehr anstrengend zu lesen und zu verdauen. Obwohl es natürlich zwischen den Gerichtsandrohungen immer wieder auch Phasen gab, gelegentlich hat Gott dann auch seinem Volk zugesprochen und hat gesagt, dass er auch das Schicksal des Volkes wenden wollte. Er hatte nie aufgehört, sein eigenes Volk zu lieben, obwohl es so daneben lag. Und er wird sich immer wieder aus seinem Volk zuwenden zu dem kümmerlichen Rest, der nach diesem Massaker übergeblieben ist, wieder zu einer großen Nation zu machen. Und zur gegebenen Zeit werden sogar sämtliche Juden und Israeliten, die im Laufe der Geschichte unter die verschiedensten Völkerschaften von Gott sozusagen hinausgeschleudert worden sind, vertrieben worden sind, sich auch wieder bewusst in Israel versammeln. Der Zorn Gottes hatte sie damals zerstreut und die Liebe Gottes holt sie auch wieder zurück. Die Liebe Gottes führt alle Israeliten wieder zurück, die eigentlich in das gelobte Land gehören, was Gott damals dem Abraham versprochen hat, zugesagt hat und auch mit einer Bestimmung zugesagt hat. Denn das Volk Israel sollte, oder durch Abraham, durch das Volk Israel sollte alle Völkerschaften der Welt die Größe und Herrlichkeit Gottes erleben. Und dem wurden die Israeliten in den seltensten Fällen gerecht. Die meisten Juden, die heute noch existieren, leben alle außerhalb von dem Territorium Israel. Also die wird Gott eines Tages alle tatsächlich versammeln. Keiner wird mehr außerhalb von Israel wohnen. Alle werden in Israel sein. Also diese Prophezeiung steht auch noch aus für uns, ist für uns auch noch Zukunft. Ein paar Kapitel weiter nach dem im Hesekiel-Buch bin ich dann darauf gestoßen, was Gott auch seinem Volk in ähnlicher Weise wie der Predigttext zugesagt hat. Kapitel 39 von Vers 23 an. Die Nationen werden wissen, dass das Haus Israel um seiner Ungerechtigkeit willen weggeführt wurde, weil sie treulos gegen mich gewesen sind und ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie in die Hand ihrer Bedränger gegeben habe, so dass sie alle durch das Schwert gefallen sind. Nach ihrer Unreinigkeit und ihren Übertretungen habe ich an ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum spricht der Herr Jahwe: Nun wende ich die Gefangenschaft Jakobs und wende mich dem Haus Israel zu und werde mich ihm erbarmen und werde eifern für meinen heiligen Namen. Und sie werden ihre Schmach tragen und ihre Treulosigkeit, mit welcher sie treulos gegen mich gehandelt haben, wenn sie in ihrem Land sicher wohnen und niemand sie aufschreckt. Wenn ich sie aus allen Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und ich mich an ihnen geheiligt habe vor den Augen der vielen Nationen. Und sie werden wissen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin, indem ich sie unter die Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen übrig lasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist auf das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr. Also diese Prophetie vervollständigt ja auch den Predigttext, den ich zuerst vorgelesen habe, was Jesaja gesagt hat. Aber dazwischen, in diesen Phasen der Gerichtsandrohung, waren auch immer wieder die Zusagen Gottes. Das war so immer ein Wechselbad, Gerichtsandrohung, aber auch, dass Gott sich seinem Volk wieder erbarmen will. Und das erzeugte mir tatsächlich ein Wechselbad der Gefühle. Das hat mich regelrechtig beben lassen, weil ich also dachte, das kann Gott nicht zulassen. Aber es stand für mich eigentlich nie zur Diskussion, ob Gott das überhaupt darf, ob Gott überhaupt so handeln darf an seinem Volk oder ob Gott sich selbst untreu geworden ist, weil er so an seinem Volk gehandelt hat. Die Menschen sind seine Geschöpfe und das Volk Israel ist sein Augapfel, immer noch. Und er hatte es sich unter allen Völkern herausgebildet, es war ja nur ein Ehepaar, und hat sich herausgebildet zu einem großen Volk, um durch sie seine große Güte und Herrlichkeit und Heiligkeit unter allen Menschen kundzutun. Das war ja die Verheißung, die Gott an Abraham gegeben hat. Aber das Volk Israel ist nur in den seltensten Fällen dieser Berufung nachgekommen. Es bestand ebenso nur aus Menschen, die, wie auch wir, durch den Sündenfall anfällig waren für Sünden jedweder Art, wie alle anderen Völker auch, wie wir heute auch. Und deshalb hat Gott dem Mose damals in der Wüste die Gesetze gegeben, als Wegweisung, wie wir durch diese Zeit leben können. Und die Untreue seines eigenen Volkes gegen diese Ordnung brachte auch das viele Leid, was das Volk Israel immer wieder zu ertragen hatte. Und statt dass die Nachbarvölker die Größe und Herrlichkeit Gottes an seinem Volk ablesen konnten, machte sich das Volk Israel bei den Heiden um sie herum lächerlich, weil sie so hartnäckig entgegengesetzt dem Willen Gottes gelebt haben. Die Strafen Gottes trafen keine Unschuldigen. Gott konnte das Unrecht, das die Menschen verleitet hat, nicht durchgehen lassen und er musste entschlossen handeln. Das gute Zureden hat nichts geholfen und es dauerte schon eine ganze Weile, bis mir klar geworden ist, dass Gott das Böse, zu dem der Böse die Menschen verleitet hat, mit seiner ganzen Trickkiste nicht durchgehen lassen kann. Genau genommen ist sogar die Strafe Gottes, die er nicht nur angedroht, sondern auch vollzogen hat, das Beste, was uns Menschen passieren kann, wenn sie abgewichen sind und das Böse tun, was sie vom Grundsatz her eigentlich nicht wollten. Wenn auch die ganzen Gerichtsdrohungen in der Zwischenzeit beim Lesen der Bibel mir Mühe bereitet hatten und Kraft kosten, fand ich doch heraus, dass diese Strafen im Vergleich milde sind mit der Verdammnis in der Hölle. Hört man heutzutage wenig drüber, aber die existiert tatsächlich. Diese Strafe Gottes, diese dauerhafte Verbannung in der Hölle, in dem Leid, ist für alle die vorbehalten, die sich nicht losgesagt haben von der Sünde und ein neues Leben aus der Hand unseres Heilandes und Herrn Jesus Christus empfangen haben. Jesus sagt, dass wir uns nicht fürchten sollten vor denen, die den Leib töten könnten. Wir sollten uns aber fürchten vor dem, der unsere Seele stiehlt und die dann in der Hölle endet. Dort sind die Qualen unerträglich und vor allen Dingen auch unendlich, wie uns die Schrift bezeugt. Und das ist schwer vorstellbar. Vielleicht ist es für uns schwer vorstellbar, dass der liebe Gott, so wie wir ihn uns zusammengedacht haben, zu solchen Handlungen fähig ist. Er ist wirklich dazu fähig und er ist auch entschlossen, so zu handeln. Es ist übrigens ein Irrglaube, dass der Teufel der Chef oder der Herr der Hölle ist, sondern er ist genauso den Qualen unterworfen wie die, die er dazu zur Sünde verführt hat. In der Ewigkeit bei unserem Herrn sind diese Welten, Himmel und Hölle, überhaupt nicht sichtbar. Wir werden, wenn wir im Himmel sind, nichts von der Hölle mitbekommen. Das ist eindeutig getrennt, wie uns das Gleichnis von dem Lazarus und dem reichen Mann deutlich gemacht haben. So ist doch der heutige Predigttext für uns ein Lichtblick, ein Licht, das uns Gott aufgerichtet hat, das uns verdeutlicht uns damit, dass er durchaus Irrwege zulassen kann, wenn wir uns von ihm abwenden. Und er hält uns nicht mit Gewalt auf dem Weg der Nachfolge. Aber er lässt auch nichts unversucht, uns für sich zurückzugewinnen. Unser Herr hat dieses schöne Gleichnis von dem Hirten, der die 100 Schafe hat, gebraucht, um deutlich zu machen, er lässt lieber die, muss man sagen, die sauberen 99 für sich zurück und geht dem einen Verlorenen nach, wo das sich irgendwo verrannt hat oder verloren, verletzt hat oder sonst irgendwie aus der Herde sich entfernt hat und auch aus der Gegenwart Gottes. Gerade dieses Geschehen der Menschwerdung Gottes, das wir immer wieder zu Weihnachten feiern, macht dieses Eingreifen Gottes in unsere Zeit und unser Leben deutlich. Es trifft uns Menschen als Sünder an. Da ist auch kein Unterschied zwischen Juden und Israeliten auf der einen Seite und den sogenannten Heidenvölkern auf der anderen Seite, wo wir zugehören. Kein Mensch gelangt in das Reich Gottes, in Gottes neue Welt, wenn er nicht aufschreckt darüber, dass er ohne Jesus verloren ist. Erst wenn ein Mensch seine Verlorenheit entdeckt, wird er überhaupt gewahr, dass er davon errettet werden muss. Und dann, wenn er diese Verlorenheit entdeckt und sich nach der Hilfe Jesu ausstreckt, dann findet er auch diese Errettung. Genau wie das Volk Israel wieder zur Rettung durch den Herrn gekommen ist, so findet auch der Mensch, der sich in seiner Verlorenheit als Sünder entdeckt, auch Rettung durch unseren Herrn. Also die Herrlichkeit Gottes ist für alle die vorbehalten, die sich losgesagt haben von der Sünde und ein neues Leben aus der Hand unseres Herrn und Heilandes angenommen haben. Jesus sagt, wir sollten uns nicht fürchten vor denen, die den Leib töten können, wir sollen aber den fürchten, der unsere Seele stiehlt und in der Hölle enden lässt. Zurzeit lese ich nach meiner Bibellese den Propheten Daniel, der ist jetzt in der Abfolge dran. Ein Mann, der geradlinig vor Gott gelebt hat. Er war in keiner Weise an den gottlosen Taten des Volkes Israel beteiligt, zu der Zeit, als die Babylonier das Volk Israel in der Weise bestraft haben, dass sie das Gericht an dem Volk Israel vollzogen hat, was vorher verkündigt worden war. Und trotzdem wurde er mit den anderen Juden nach Babylon verschleppt. Und er hat sehr früh auch sich zu Gott bekannt und das hat Gott auch bestätigt durch verschiedene Handlungen, dass er sich geweigert hat, zum Beispiel die unreinen Speisen des Königs zu essen, sondern hatte vegetarisch gelebt und auch die Sachen gegessen, die einem Juden möglich waren. Und Gott hat das bestätigt und er ist zu großer Ehre bei dem Königshof, auch bei den nachfolgenden Königen gelangt mit seinen Freunden, die so eisern den geraden Weg gegangen sind. Und dennoch, obwohl Gott sich so bestätigt hat und den Daniel aufgebaut hat, hat sich dieser Daniel doch gebeugt vor der Schuld, die sein Volk vor Gott begangen hat und hat sein Gott für sein Volk Gnade angefleht, damit Gott es aus dieser Verbannung wieder herausführt und in das Land zurückbringt und vor allen Dingen, dass er sich seinem Volk immer wieder offenbart und auch Hilfe zukommen lässt. Und in unserem Predigtext ist ja da auch für uns angegeben, was damals auch für das Volk Israel angegeben war, dass Jesus der Knecht Gottes ist, der den Gott zu seiner Zeit in die Welt schickt. Der geht nicht wie ein Marktschreier durch das Land oder wie ein Sensationsdarsteller. Er sieht aber das geknickte Rohr und das die ermatteten Geschöpfe, deren Lebensflamme kurz vor dem völligen Aus ist. Er bietet seine Hilfe an, ohne sich aufzudrängen. Er redet klar und deutlich und bietet Freiraum, sich über das Angebot des ewigen Lebens zu informieren, das er gibt und geben will. Und er überredet keinen, ungeprüft lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Geduldig gibt er Auskunft und Hilfestellung, damit sich der Suchende und Hilfsbedürftige orientieren und sich frei, ohne Druck, moralischen Druck oder gesellschaftlichen Druck, für Jesus entscheiden kann. Es tut uns gut, wenn wir uns immer wieder vergegenwärtigen, welch einen großartigen Gott wir haben und angehören dürfen. Er ist es, der den ganzen Kosmos gemacht hat mit allen seinen Gestirnen, die sich wie ein riesiges Uhrwerk zueinander verhalten und bewegen. Und allein durch die Kraftwirkung Gottes halten sie sich auf ihrer Laufbahn in der richtigen Reihenfolge. Man muss nur einmal hinsehen und staunen. Ich bin Maschinenbauer und wenn wir Getriebe gebaut haben, haben alle Teile miteinander eine zwangsförmige Vereinigung. Also ein Zahnrad greift Zahn in Zahn und Kupplung und alles. All diese Dinge sind mechanische Dinge, die das verbinden. Aber der ganze Kosmos, kein Stern ist an den anderen angekoppelt. Die sind alleine durch die Kraft Gottes an ihrer Position oder auf ihrer Laufbahn. Das muss man sich mal vorstellen. Und diesem großen Gott dürfen wir angehören. Doch was haben diese Gerichtsandrohungen gegen das Volk Israel mit uns heute zu tun? Haben wir uns nicht zu dem Herrn bekehrt, als er uns herausgerufen hat? Sind wir nicht zum Glauben an ihn gekommen? Sind wir nicht auf seinen Namen hin getauft und eingebettet in seine Gemeinde? Und haben wir nicht die ganze Palette von Zusagen Gottes zu unserem Heil? Diese Zusagen hatte das Volk Israel auch. Und dennoch sind sie abgewichen und haben grob gegen ihn gehandelt. Und auch wir stehen in Gefahr, als Einzelne oder als Gemeinschaft abzuweichen und Dinge nachzulaufen, die Gott zuwider sind. Wie viele haben im Laufe der Jahre die Gemeinde verlassen und haben dem Herrn den Rücken zugekehrt? Aber leben wir selbst im Einklang mit dem Wort Gottes? Führen wir, wie damals Israel auch, geschnitzte Bilder bei mit uns mit und beten sie an, statt unseren Herrn und Heiland? Das geht schneller, als man denkt. Als Beispiel möchte ich nennen, dass Mose in der Wüste, als das Volk Israel wieder so richtig gegen Gott gemurrt hat, eine Schlange aufbauen lassen musste, weil Gott giftige Schlangen unter das Volk geschickt hat. Die von der Schlange gebissen wurden, starben an dem Gift. Und das Volk hat geschrien und Mose hat gebetet und Gott hat gesagt, so, mach eine eherne Schlange, richte die auf an einem Masten und jeder, der da hinguckt, wird gerettet werden. Und tatsächlich, es war so, das Volk wurde gerettet durch den Blick auf diese Schlange. Und diese Schlange wurde über Jahrhunderte mit dem Volk Israel, wo es hinzog, mitgeschleppt und verehrt. Erst der König Hiskia, hunderte von Jahren später, ließ diese Schlange zerstören, um damit endlich einen Götzendienst zu beenden, den das Volk damit betrieben hat. Und so kann es auch uns gehen, wenn wir etwas, was Gott uns in einer Situation zur Hilfe gegeben hat, über Jahre immer weiter verwenden, als sozusagen als Heiligtum, als das, was wir anbeten und nicht immer wieder neu in einer neuen Situation für unseren lebendigen Gott zu treten und ihn zu bitten, auch in dieser Situation die Wegweisung oder die Hilfe zu schenken. Egal, worin wir uns verrannt haben mögen, wenn der Ruf Gottes uns erreicht, lasst uns umkehren zu ihm. Er nimmt uns an, selbst wenn so schlimme Sachen passiert sind, wie damals, die sich damals bei den Israeliten ereignet haben. Das hält Gott nicht davon ab, sich unserer wieder erneut anzunehmen. Der Impuls zur Umkehr ist ebenso ein Handeln Gottes, wie auch die Ausstattung mit dem Geist Gottes, den er uns geben will, entsprechend auch den beiden Bibelversen, die ich eben vorgelesen habe. Und auch die Jahreslosung ist ein Beleg dafür. Eine fromme Fassade ist kein Indiz dafür, dass bei uns alles nach Gottes Willen verläuft. Unsere Umkehr zu Gott muss aber auch nicht spektakulär sein. Wir können sie ganz für uns alleine zwischen Gott und uns wieder geschehen lassen. Also lassen wir uns von unserem Herrn ziehen. Die Leuchtkraft einer auch kleinen Gemeinde ist groß genug, um Menschen, die bisher Gott fern waren, eine Orientierung zu geben. Und sie ist auch groß genug, um Verirrte aus unseren eigenen Kreisen wieder den rechten Weg zurückzuführen. Wenn wir einem Gotteskind begegnen, das vom Weg abgewichen ist und in der Gottesferne verschmachtet, dürfen wir ihm nicht diese Verheißung vorenthalten, die auch den Juden immer wieder gegeben wurde. Reichen wir ihnen die Jahreslosung, die dieses Jahr für uns so herausgehoben worden ist, auf einem Silbertablett dar. Sie lautet: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder nicht abweisen. An der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel wird deutlich, dass die Schuld, die wir als auserwählte Gotteskinder auf uns geladen haben, nicht davon ausschließt, von Jesus wieder angenommen zu werden, wenn wir wieder zu ihm kommen. Amen. Mir fiel bei der Vorbereitung noch ein, wenn man sich mal vorstellt, das mal wörtlich nimmt, was Jesus in seinem Beispiel mit den 99 und einem Schaf sagen will. Stell mal vor, wir kommen am Sonntag zum Gottesdienst zusammen und der Pastor ist nicht da. Statt die Gemeinde anzupredigen, Dinge, die sie schon jahrelang kennen und vielleicht sogar meinen, besser zu wissen als der Pastor, ist der Pastor bei einem, der zur Gemeinde gehörte, aber nicht mehr kommt. Und besucht den, sucht den auf und versucht, ihn zu finden. Und die Gemeinde würde nicht ratlos hier rumsitzen und sagen, Mensch, wo ist der Pastor bloß? Sondern die würde zusammen singen und loben und danken und preisen, dass Gott der Herr ist und auch das eine verlorene Schaf wieder herbeibringen will. Soweit. Ich möchte uns einladen zu einer Zeit der Stille und auch vielleicht mal darüber reflektieren, wen wir mal besuchen sollten oder auch wem wir die Botschaft des Evangeliums weitergeben sollten. Einem, der aus der Gemeinde weggeblieben ist über lange Jahre oder einem, der Gott überhaupt noch nie kennengelernt hat. Vielleicht leuchtet das vor unseren Augen auf und wir können in der nächsten Zeit einen Weg finden, um ihm das Evangelium zu sagen. Und ich beende die Stille dann mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du wirklich Mensch geworden bist, weil wir Sünder waren, weil wir verloren waren. Hab du Dank, dass du dich kundgetan hast und dass wir dich erkennen durften. Aber hab doch Dank für die Gnade, dass wir uns als Sünder erleben durften und festzustellen, dass wir tatsächlich verloren sind, wenn dieser Zustand nicht verändert wird. Und hab du Dank, dass wir uns an dich wenden durften und dass du uns angenommen hast. Hab du Dank, dass du die Sünde von uns genommen hast und hab du Dank, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast und deinen Heiligen Geist, der uns immer wieder zum Vater und zu dir leitet. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns auch die Augen öffnest für die nächste Zeit, wo wir diese Botschaft auch weitersagen können, weil wir umgeben sind von Menschen, die dich nicht kennen. Herr, sei du uns gnädig und benutze du uns als Werkzeug, so wie du dein Volk Israel als Werkzeug für diese Welt gebrauchen wolltest. Amen. Wir wollen uns zum Segenslied erheben, das Lied Shalom, Shalom. Als Segensgebet lese ich zwei Worte aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus Christus, möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und lassen den Gottesdienst musikalisch ausklingen.